Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche mit Kaya Kaiser und Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Schönen Tag zusammen.
Ich bin Benny Limbeck und wir drei unterhalten uns gerade über das Thema Spiritualität. Wir kommen schon zu unserer letzten Folge dazu. Heute wollen wir auf das Thema Sakramente und andere äußere Zeichen schauen. Michael, wir haben bei uns in der evangelischen Kirche zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl. Zuerst würde mich interessieren, Taufe, das ist ein einmaliges Ereignis und trotzdem würdest du sagen, das ist etwas, was die Spiritualität auch im Alltag prägen kann. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich fange mal ganz vorne an, weil du sagtest, wir hätten zwei Sakramente. Man könnte sagen, wir haben drei, weil das immer so ein bisschen in der Schwebe blieb, ob die Beichte eines ist oder nicht. Und das hängt an der Frage, das Sakrament besteht immer aus einem Zeichen und einem Wort. Und man hat dann immer überlegt, bei der Beichte, was ist denn da das Zeichen? Bei der Taufe ist das klar, das Wasser. Beim Abendmahl ist es auch klar, sind das Brot und Wein oder Brot und Traubensaft. Bei der Beichte ist das allenfalls die Handauflegung und deshalb ist die Beichte immer so ein bisschen auf der Grenze zwischen Sakrament und Nicht-Sakrament geblieben. Die Taufe ist fraglos eines und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass auch nicht alle, die uns zuhören, dem so ganz leicht folgen werden, als du sagtest, sie ist einmalig. Mhm. Und diese Einmaligkeit ist tatsächlich, das würde ich jetzt mal von meiner theologischen Haltung her sagen, etwas ganz Entscheidendes. Und es hat nicht damit zu tun, ob es richtig oder falsch ist, Säuglinge zu taufen. Sondern es hat damit zu tun, dass in der Taufe Gott sein verbindliches Wort einem Menschen zuspricht. Und dieses verbindliche Ja Gottes wird nicht in Frage gestellt durch das Taufalter des Täuflings oder die Ungläubigkeit des Täufers. Da hat die alte Kirche mit dem donatistischen Streit schon gesagt, ist vollkommen egal, also etwas flapsig gesagt, sondern es hängt eben an dieser Verlässlichkeit der Zusage Gottes. Und wenn ich sage, ich kann meine Taufe nicht so annehmen, weil ich sie nicht selber erlebt habe oder weil ich damals noch nicht gläubig war, dann muss ich wissen, dass ich damit auch sage, ich kann dem Zuspruch Gottes, der mir damals in meiner Taufe so ungläubig oder abwesend ich auch war, zuteil geworden ist, so nicht annehmen. Und da würde ich immer raten, das nicht zu tun. Deine Frage ging jetzt genau in die gespiegelte Richtung dessen, was ich gerade gesagt habe. Wenn es denn wahr ist, dass diese Zusage mein Leben umspannt und eine sozusagen eschatologische Gültigkeit hat, dann kann ich mich auch immer wieder darauf zurückziehen und beziehen. In der alten Kirche gibt es eine Debatte über die Frage, ob eigentlich die Taufe in ihrer Gültigkeit verloren gehen kann, weil ich wieder sündige, zum Beispiel eine Todsünde begehe. Mhm. Und dann hat man gesagt, nein, die Taufe ist wie ein Schiff. Ich kann sündigen und vom Schiff springen, aber ich darf jederzeit zurück. Und die Beichte könnte so etwas sein wie das Schlauchboot oder das Floß, das mich wieder zurückbringt. Aber ich kann immer wieder zu meiner Taufe zurückkehren. Reformatorisch gesagt, den Reditus ad Baptismum vollziehen, die Rückkehr in meine eigene Taufe. Also die Taufe ist, recht verstanden, so eine Art Fixpunkt in meinem Leben, der mir Gottes Zusage ins Herz sprechen will. Und von daher ist es eine gute und auch alte Übung, dass wir uns an unsere Taufe erinnern. Es geschieht an einer ganz verborgenen Stelle im Gottesdienst, das merkt kaum einer. Immer wenn wir am Anfang hören, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, werden wir daran erinnert, dass genau mit dieser Formel unsere Taufe vollzogen worden ist.
Stimmt.
Und von daher ist die Tauferinnerung in der Gemeinde und die Tauferinnerung in meiner persönlichen Stille, in meiner persönlichen Zeit vor Gott, eine Möglichkeit, mich immer wieder darin zu verankern und an diesen Punkt zurückzukehren, an jedem Morgen und auch wenn ich mal den Anschluss ein bisschen verpasst habe, zu sagen, es ist jetzt ein neuer Tag, aber deine Zusage zu mir, die ist immer noch genauso treu und fest wie damals, als ich zur Taufe gebracht wurde. Oder eben zu sagen, ich habe ein bisschen den Kurs verloren, aber ich will wieder umkehren zu Christus und ich darf heimkehren in das, was er mir in meiner Taufe zugesagt hat. Und deshalb ist mir das so, ich will gar nicht hier mit Baptisten oder anderen streiten, ob es jetzt sinnvoll ist, Erwachsene oder Kinder zu taufen. Ich streite tatsächlich über die Frage, ob ich eine Taufe für ungültig erklären darf. Und da würde ich sagen, das ist etwas sehr Bedenkliches und ich würde davor dringend warnen.
Und das ist auch was, was wir hier diskutieren können, wenn ihr, die uns zuhört, sagt, ja, das wird auch mal spannend. Unabhängig davon aber, ob wir Kinder- oder Erwachsenentaufe jetzt gutheißen würden, ist ja die Frage relevant, oder beide Seiten werden sich einig, ja, einmal ist ausreichend. Und trotzdem sagst du jetzt, sich daran zu erinnern oder jetzt im Gottesdienst daran erinnert zu werden, das hat eine positive Funktion für mein geistliches Leben, für die Spiritualität, weil wir haben ja auch über Beten gesprochen, über Bibellesen und Taufe, das ist ja besonders, es sticht heraus, weil man sagt, ja, ich wurde getauft und jetzt lebe ich mit dieser Taufe, aber mir begegnet selten jemand, der sagt, ja, und jeden Tag neu erinnere ich mich an die Taufe, an meine Taufe und ich nehme Kraft daraus. Also ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der gratuliert den Menschen zum Tauftag. Das ist ja eher eine katholische Tradition. Und das finde ich schön, um so immer wieder auf die Taufe hingewiesen zu werden. Aber ansonsten nehme ich das selten bei Menschen in ihrem Alltag wahr.
Ich sage es mal biografisch, weil ich gar nicht von dieser Seite her komme. Zum einen hat mir im Studium Karl Barth die Liebe zur Kindertaufe etwas beschädigt. Und ich habe da lange mitgerungen, ob es überhaupt korrekt ist und richtig ist, Kinder zu taufen. Und ich hatte vor allen Dingen als jemand, der als Jugendlicher eine klassische Bekehrung erlebt hatte, eigentlich nie ein Verhältnis zu meiner eigenen Taufe. Und es hat sich erst im Laufe der, ich muss ja sagen, Jahrzehnte geändert, dass ich gemerkt habe, da liegt ein Schatz in meiner Biografie. Und dieser Schatz in meiner Biografie, in meiner eigenen Taufe, bedeutet ja nicht, dass es jetzt vollkommen egal wäre, dass Gott mir auch das andere geschenkt hat, dass ich zu einem bewussten Ja zu Jesus Christus gefunden habe, sondern im Gegenteil, in der Kombination von beidem gewinnt die Taufe nochmal ganz ihr eigenes Licht und ihre eigene Schönheit, weil sie vor meiner eigenen Entscheidung liegt. Und weil sie so früh ist, dass sie wirklich einen Anfangspunkt in meinem Leben setzt, auf den ich mich tatsächlich immer wieder zurückbeziehen kann, weil Gott sagt, dahinter gehe ich nicht mehr zurück. Mein Wort ist verlässlich und sicher und ich rufe dich zum Glauben, aber zu einem Glauben, der weiß, der Pflock ist schon eingeschlagen in deiner Biografie. Als wir das begriffen haben, meine Frau und ich, und uns die Taufe persönlich wieder deutlich, also zum ersten Mal wirklich wichtig wurde, haben wir mit unseren Kindern sehr bewusst immer den Tauftag gefeiert und tun das bis heute. Weil wir sagen, das können wir nicht machen, wenn wir das nicht irgendwo auch Gestalt werden lassen. Also alles, was wichtig ist in unserem Leben, will Gestalt gewinnen und so auch die Erinnerung an die Taufe. Also haben wir am Tauftag die Taufkerze entzündet, es gab was Schönes zu essen, ein kleines Geschenk. Wir erinnerten an den Taufspruch und haben das Kind, das Tauftag feierte, gesegnet. Und dann hat irgendwann mal eines unserer Kinder gefragt, wie kommt es eigentlich, dass wir immer unsere Tauftage feiern, aber nicht eure? Und da haben wir gemerkt, oh ja, unsere Kinder haben vollkommen recht. Und seitdem feiern wir auch unseren Tauftag, genauso wie wir es mit unseren Kindern gemacht haben. Wir haben uns Taufkerzen nochmal neu gekauft, zünden die an und erinnern uns an unsere Taufe. Das geschieht einmal im Jahr. Und irgendwann ist es bei mir nochmal umgesprungen, weil ich merke, ich brauche diesen Fixpunkt außerhalb meiner selbst. Es nützt mir relativ wenig, wenn ich sage, ich bin mit 17 Jahren zum Glauben gekommen und habe mich damals tapfer für Jesus entschieden, weil das kann sowas von wanken und schwanken. Und habe ich das damals eigentlich wirklich so ernst gemeint und würde ich das heute wieder so machen und so weiter. Was ich aber nicht bestreiten kann, ist, dass als ich 6 Wochen alt war, jemand im Auftrag Gottes zu mir gesagt hat, du bist getauft, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich mich jetzt darauf beziehen kann, das tue ich tatsächlich täglich. Und manchmal auch mit dem Lied aus dem Gesangbuch. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt. Ich bin mit seinem Geist beschenkt. Und gerade wenn es nicht so einfach ist zu glauben, halte ich mich daran fest und stelle mich da auf diesen festen Grund. Und dann fange ich den Tag an und überlege alles andere und lese in der Bibel und bete und lese den Fußballteil der FAZ. Mit Kaffee.
Also nur, dass ich jetzt richtig verstanden habe, das ist in deiner Morgenroutine der erste Teil von deinem spirituellen Morgenstart. Ich nenne es mal so.
Genau.
Erst kommt die Tauferinnerung, dann kommt Bibellese.
Genau. Also ich habe gemerkt, das haben wir ja auch schon mal besprochen, als wir über die Morning Routine gesprochen haben. Mir ging es oft so, dass ich gemerkt habe, wenn ich einfach so mich in den Sessel setze und die Bibel aufschlage, bin ich noch gar nicht bereit. Und der Luther hat das ja ähnlich gesagt, unser Herz muss erst erwärmt werden. Und dann begegnete mir bei den säkularen Texten oder den ganz weltlichen Vorschlägen zum Thema Morning Routine diese Idee der Affirmations, also der Bekräftigungen. Und das sind dann so Bekräftigungen wie, ich habe ein großes Ziel und ich bin ein begabter Mensch und ich werde an diesem Tag die Welt rocken. Das sind dann so diese säkularen Selbstvervollkommnungssätze. Und ich habe mich gefragt, was wären denn christliche Sätze, die sich ein Christenmensch am Anfang des Tages selbst nochmal in Erinnerung rufen kann. Mhm. Und die klingen anders. Also bei mir klingen die eben so. Vater, ich danke dir, ich bin getauft. Du hast mich in der Taufe angenommen als dein Kind. Ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit an diesem Morgen neu ist. Und darauf stelle ich mich jetzt. Und damit fange ich diesen Tag an.
Ich merke,
das macht was mit mir, wenn ich das tue. Also das verändert etwas am Tagesanfang.
Ich kenne eher aus dem freikirchlichen Bereich den Begriff des Proklamierens. Ich proklamiere etwas über mein Leben, über den Tag. Und dann kenne ich auch die Routine, dass man einen Bibelvers am Anfang des Tages ausspricht und sagt, also es gibt ja auch die Losungen, Lehrtext oder ähnliches, ein Vers, den man sich ausgesucht hat, vielleicht auch die Jahreslosung, dass man aufsteht und dann sagt, das ist das, was ich im Namen Gottes ausspreche, über diesen Tag, über mein Leben, und dann beginnt die Person mit allem Weiteren, was da so kommt.
Oder sowas wie ein Taufvers. Jetzt machst du Tauferinnerungen ja dann ganz praktisch sehr viel häufiger, als man es im ersten Moment denkt, wenn man an Taufe denkt. Aber als sicheres Sakrament, was der Definition entspricht, haben wir ja noch das Abendmahl, das nicht nur einmalig ist. Wie praktizierst du das? Was ist dir da wichtig? Und ja, was können wir davon auch noch mitnehmen?
Ich gehe da sofort drauf ein. Ich würde nur eins noch zur Taufe nachschieben.
Ja.
Wir haben in Gemeinden, und das glaube ich häufiger als früher, auch die gemeinsame Tauferinnerung noch. Mhm. Nicht nur mit dem Votum am Anfang des Gottesdienstes, sondern eben auch mal gezielt in der Osternacht bei uns in der Gemeinde, in anderen Gemeinden auch am sechsten Sonntag nach Trinitatis, der dem Thema Taufe gewidmet ist. Aber man kann es eigentlich immer wieder mal machen. Und es hat einen bestimmten Charme. Es hat zum einen mal die Erinnerung an die Taufe selbst. Die Gemeinde wird eingeladen, wer immer mag, nach vorne zu kommen, wie zum Abendmahl, und am Taufbecken ein Kreuz mit Wasser auf die Stirn und in die Hand gezeichnet zu bekommen, mit der Erinnerung, du bist getauft. Und dann kann man das mit mehr oder weniger Worten umkleiden oder auch nicht. Das erinnert die Gemeinde als Ganze an die Taufe. Es ist aber eben auch eine Chance, mal im Gottesdienst einen Ort zu haben. Wir haben es ja gerade gehabt mit dem Proklamieren oder mit den Affirmations, wo man auch nochmal so einen Schritt im Glauben tun kann und sagen kann, ja, jetzt aufzustehen, nach vorne zu gehen, das, was mir in der Taufe geschenkt ist, für mich nochmal neu in Anspruch zu nehmen, ist eine kleine Konversion, ein kleines nach vorne treten und mich beschenken lassen. Und von daher finde ich, ist das auch, wenn man an den Aufbau der Gemeinde denkt und an die geistliche Entwicklung einer Gemeinde, eine ganz wertvolle Möglichkeit, in einem ganz landeskirchlichen Kontext, wo so etwas wie nach vorne kommen eher unvertraut ist. Ja, nicht wie bei Pro Christ oder so.
Wo sich auch einfach normale Taufen auch zu eignen. weil man es da nochmal ganz präsent hat und wenn man da einlädt, wer sich selbst nochmal dran erinnern möchte.
Genau, genau.
Kann man auch dann sagen, im Anschluss, dann ist es auch nicht ganz so dieses öffentliche, sondern ein ganz für sich, das noch machen zu können.
Es hängt immer ein bisschen daran, ob man eine Taufe im Gottesdienst feiert.
Genau.
Aber auch wenn nicht, hat man ja eine Taufgemeinde.
Eben.
Jetzt fragst du nach dem Abendmahl.
Ja.
Das Abendmahl ist mir persönlich genauso wichtig wie die Taufe. Und in der Sinnenfälligkeit, also in dem wirklich körperlichen und fühlbar schmeckbaren, ja noch kräftiger. Weil ich Brot und bei uns Traubensaft, in anderen Gemeinden Wein, ja wirklich aufnehme, verkoste, in mich aufnehme. Und mich hat das damals sehr berührt, als mir klar wurde, ich kann in einer guten Predigt, die wirklich das Evangelium groß macht, sitzen und trotzdem denken, ja, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Aber ich kann nicht beim Abendmahl vorne stehen und die Hand ausstrecken und dann Brot empfangen und Wein empfangen und hören, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen und immer noch sagen, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Also hier ist sozusagen der Zuspruchscharakter noch unmittelbarer, ist etwas Gegenwärtiges, etwas Leibliches. Und ich kann den Luther sehr gut verstehen, dass er sehr viel Wert darauf gelegt hat, das nicht nur symbolisch zu verstehen. Also nicht nur zu sagen, ja, wir denken daran, dass Christus für uns gestorben ist, sondern dass auf welche Weise auch immer, wir würden jetzt als Evangelische nicht irgendwie lange geheimnisvolle Debatten darüber führen, auf welche Weise sich Brot und Wein in Christi Leib und Blut verwandeln. Aber wir können doch sagen, und das war dem Luther wichtig, hier ist wirklich Christus gegenwärtig in diesen Gaben, in, mit und unter, pflegte er zu sagen, und tritt in mein Leben, kommt zu mir und ich habe in dieser Weise Gemeinschaft mit ihm wie vielleicht an keiner anderen Stelle. Von daher ist tatsächlich das Abendmahl, ich freue mich immer sehr, wir überlegen gerade in der Gemeinde wöchentlich das Abendmahl zu feiern. Mhm. Das ruft auch bei uns die üblichen Reserven hervor, weil der normale Protestant denkt, das Abendmahl ist was ganz Ernstes und das darf man eigentlich nur zweimal im Jahr feiern. So war es früher. Jetzt ist es in den meisten Gemeinden so ungefähr monatlich. Aber ich hätte eine große Sympathie dafür zu sagen, es ist Teil unserer gemeinsamen Feier an jedem Sonntag.
Jetzt bin ich voll dabei, dass ich auch sage, das ist, wird ganz anders schmeckbar und fühlbar. Ich finde manchmal unsere landeskirchlichen Abendmahlsfeiern sehr traurig und denke mir, die Freude darüber und die Gemeinschaft ist weniger spürbar. Hast du da noch Ideen zu?
Na, das hat ja seine Geschichte. Wir haben sehr stark das Abendmahl über die Matthäusfassung der Einsetzungsworte mit der Vergebung der Sünden verbunden. Und ich würde nach wie vor sagen, jetzt lasst uns das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und so tun, als wenn das Abendmahl nichts mit der Vergebung der Sünden zu tun hätte. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Abendmahlsgemeinschaft. Aber es hat das Abendmahl lange, lange, lange so dominiert, dass es diesen sehr ernsten und fast schon traurigen Charakter hat. Es ist aber doch weitaus mehr. Und die Bewegung der Feierabendmahle, die vom Kirchentag her inspiriert waren, seit den 1970er, 80er Jahren, hat ja versucht, den Gegenakzent zu setzen oder vorsichtiger formuliert, das Spektrum der Dinge, die wir mit dem Abendmahl verknüpfen, zu erweitern. Und es sind im Wesentlichen zwei große Erweiterungen, die dadurch hineingekommen sind. Nämlich zum einen, es ist das Freudenmahl der Gemeinschaft. Mhm. Ja, wir empfangen das Mahl eben gemeinsam, weshalb ich immer eine große Sympathie dafür habe, wirklich auch in Kreisen vorne um den Altar versammelt zu sein. Unsere Gemeinde ist so klein, da passen immer alle auf einmal um den Altar. Das finde ich richtig schön. Und nicht, obwohl das viel schneller geht, dass man nach vorne geht und in einer Reihe steht und empfängt dann Brot und dann geht man sofort wieder weg. Also Gemeinschaftsmahl. Und der andere Aspekt ist, es ist das eschatologische Hoffnungsmahl. Jesus sagt, das sollt ihr tun, bis dass ich komme. Und Von daher schauen wir immer mit dem Abendmahl schon aus auf die Abendmahlsgemeinschaft im Reich Gottes. Wenn die neue Welt, der neue Himmel und die neue Erde da sind, dann werden wir das Mahl mit Christus als unserem Gastgeber feiern. Und jedes Abendmahl, das wir heute feiern, ist ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl, das wir feiern werden und wo die Tischkärtchen mit unseren Namen schon vorbereitet sind. Von daher finde ich es eben wichtig, dass man neben diesen ernsteren Charakter der Sündenvergebung, des Heilszuspruchs, beide anderen Aspekte mit betrachtet, nämlich die Mahlgemeinschaft als Gemeinschaft und die Mahlgemeinschaft als Vorgeschmack des himmlischen Festmahls. Und das darf bitte auch in der Stimmung deutlich werden.
Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, um gerade sowas wie Feierabendmahl, Hoffnungsmahl miteinander zu feiern und die Freude deutlich werden zu lassen, dass man da jetzt nicht unbedingt im Kreis vorne um den Altar steht, sondern auch andere Orte aufsucht. Welche Erfahrungen hast du da schon mitgemacht?
Ach, ganz verschiedene. Also es gibt einmal vom Kirchenjahr her verschiedene Dinge, die man ja gut machen kann. Zum Beispiel am grünen Donnerstag, das ist ja sozusagen das evangelische Fronleichnam, das evangelische Abendmahlseinsetzungsfest, als Gemeinde ein Tischabendmahl zu feiern. Je nachdem, wie nah einem auch jüdische Traditionen sind, kann man ein christliches Sedermahl feiern, als Tischabendmahl mit der Gemeinde. Wir tun das in St. Matthäus Gaustadt jetzt in der Epiphaniaszeit, wenn das Evangelium die Hochzeit zu Kana ist. Und haben es im letzten Jahr schon gemacht und werden es nächstes Jahr wieder tun, dass wir das zum Anlass nehmen, nicht in der Kirche zu feiern, sondern im Gemeinderaum an Tischen ein feierliches Tischabendmahl zu feiern. Eine andere Fassung, die, da musste ich jetzt ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht ganz sicher bin, ob es sie in vielen Gemeinden heute noch so gibt, die ich aber als Vikar und junger Pfarrer in Matthäus in Münster noch kennengelernt habe und auch geübt habe, dass nämlich Gemeindeglieder, die bettlägerig sind, pflegebedürftig, zu Hause sind, darum bitten, dass man zu ihnen nach Hause kommt und dann lädt man vielleicht noch 2, 3 Leute aus der Familie dazu und feiert ein Krankenabendmahl oder ein Hausabendmahl. Da gibt es so tolle Sachen. Dann hatten jedenfalls früher die Pfarrerinnen und Pfarrer ein Köfferchen und da gab es dann ein Hausabendmahlsgerät drin mit einem kleinen Kelch und einer kleinen Patene und so. Ich finde das sehr schön, wenn man das macht. Ich habe es selber mal von der anderen Seite erlebt, als meine Mutter im Sterben lag und wir in der Klinik noch miteinander als Familie Abendmahl gefeiert haben. Und das war für uns ein ganz besonderer Moment, in diesem Abschied nehmen, nochmal zusammen das Mahl zu feiern. Also das sind solche eher jetzt nicht auf die große Gemeinde ausgerichtete, sondern eher auf besondere Lebenssituationen ausgerichtete Mahlfeiern. Und dann gibt es natürlich die Mahlfeiern auf Freizeiten und Ähnliches. Aber jetzt im Zusammenhang von Thema Spiritualität, finde ich, sollte man schon nochmal drüber nachdenken, ob diese Form des Abendmahls nicht in Konkurrenz und nicht als Ersatz, aber doch als Ergänzung nicht neu zu beleben wäre. Gerade bei denen, die nicht mehr so mobil sind oder die es für eine gewisse Zeit lang nicht sind. Zu sagen, lass uns doch miteinander auf diese Weise Gemeinschaft zusammen haben, dass wir das Mahl mit dir, bei dir feiern.
Noch als Ergänzung, ich finde auch, ich nenne sie mal Outdoor-Abendmahle, am Lagerfeuer zum Beispiel, wenn es irgendwie Osterfeuer gibt, da zusammen feiern. Das ist ja auch sowieso, Lagerfeuer hat ja eine besondere Art von Gemeinschaft, Gemeinschaftsgefühl. Und da dann noch das Abendmahl mit reinzubringen, fand ich bis jetzt auch sehr stimmig und habe sie besonders eindrücklich in Erinnerung.
Absolut.
Ich habe noch vor Augen, dass, also du hast jetzt eben das Sedermahl erwähnt, was aus der jüdischen Tradition kommt. Ich kenne auch das Agapemahl. Hattest du das jetzt eben auch vor Augen? Das ist ja auch ein liturgisch geprägtes Essen, was man zusammen zelebriert.
Ja, da würde man tatsächlich eher Anschluss an die jüdische Tradition der Mahlgemeinschaft nehmen. Also der Verbindungspunkt zum Neuen Testament wären dann eher die Mahlfeiern, die Jesus mit den Zöllnern und Sündern gefeiert hat, die wir aber jetzt nochmal unterscheiden würden von sakramentalen Abendmahlsfeiern. Das kann man daran erkennen, das Wort und das Zeichen macht das Sakrament. Und das Wort wäre eben beim Abendmahl die Einsetzungsworte. Das ist eine komplizierte liturgiewissenschaftliche Frage, die wir jetzt, glaube ich, nicht hier noch aufrollen sollten. Aber Agapefeiern sind eben sozusagen eine Stufe einfacher, insofern sie nicht in Anspruch haben, Abendmahle zu sein, sondern eben Mahlgemeinschaften, bei denen man auch Brot und Wein teilt. Und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ist es für viele Christenmenschen auch so nicht zu unterscheiden, aber es ist unterschieden.
Das heißt, Abendmahl wird von einem Pfarrer, einer Pfarrerin in der Landeskirche eingesetzt und Agapemahl kann auch unabhängig von einer Person gefeiert werden.
Und ich würde ja sagen, wir haben das auch schon mal hier gehabt mit dem Hinweis von Eberhard Winkler, muss es eigentlich immer die Pfarrperson sein? Die evangelische Antwort darauf heißt, es muss jemand sein, der von der Gemeinde dazu beauftragt ist. Und nun halten wir das in der Landeskirche streng und sagen, das entscheidet jetzt nicht jede Gemeinde einfach so für sich, sondern binden es in der Landeskirche tatsächlich an die Ordination oder eine entsprechende Beauftragung. Aber es ist eben, darauf machte Eberhard Winkler vorstellbar, dass man diese Beauftragung erweitert. Er hat ja damals gefragt, wenn da noch 10 Christen sind, muss dann wirklich der Pfarrer 40 Kilometer fahren, damit die Abendmahl feiern können? Oder könnte man nicht einen aus dieser Gruppe beauftragen, das Abendmahl einzusetzen? Und dann kommen die Fragen natürlich nach der Beauftragung, sagt Winkler, dann lass uns sie beauftragen. Und nach der Bildung, die dafür nötig sei. Und da wird ein bisschen grantig, der Winkler, und sagt, unterschätzen wir hier nicht die Weisheit von Christenmenschen und ihren Glauben, wenn wir ihnen das nicht zutrauen, dass sie das ordentlich hinkriegen. Und es gab mal in Württemberg tatsächlich in der Landeskirche den Versuch, zum Beispiel Hauskreisleiter für die Feier des Abendmahls zu beauftragen. Das ist letztlich nicht gelungen. Und ich glaube, das liegt daran, dass neben dieser Frage der Ordination als Bedingung für die Berechtigung, das Abendmahl einzusetzen, auch die Frage aufkam, will man das Abendmahl aus der Vollversammlung der Gemeinde herausnehmen und jetzt sozusagen separat Abendmahle von Minigemeinden in Hauskreisen dulden? Und es ist in der Tat aber für mich eher eine Frage der verantwortlichen Gemeindeentwicklung, also des Verhältnisses, das ein Hauskreis zur Gemeinde hat. Und wenn in einer Gemeinde klar ist, die Hauskreise stehen loyal zur gesamten Gemeinde und bringen sich da aktiv ein, dann hätte ich dieses Bedenken nicht, dass eine Mahlfeier im Hauskreis irgendwie zu einer Sondergemeinschaft führt. Sondern dann würde ich sagen, die Christen tun hier das, was Luther in der Vorrede zur Deutschen Messe als dritte Weise ja benennt, dass sie nämlich in Häusern zusammenkommen als die, denen es ernst ist mit dem Glauben an Christus. Und dann sollen sie auch das Recht bekommen, das Mahl miteinander zu feiern. Und als Pastor würde ich ihnen gleichzeitig sagen, und ich gehe davon aus, dass ihr Sonntag da seid. Und ich gehe davon aus, dass ihr ansprechbar seid auf Dienste in der Gemeinde. Und ich würde etwas unfreundlicher, wenn sie dann sagen, nö, wir sind uns selbst genug. Aber jetzt grundsätzlich auszuschließen, dass das Mahl auch in Hauskreisen gefeiert wird, das würde ich nicht sagen.
Wir haben jetzt über die Taufe gesprochen und über das Abendmahl. Jetzt würde ich gerne noch was zu anderen äußeren Zeichen hören. Und Kaya, wenn ich darf, würde ich jetzt gern mit allen, die uns hören, was teilen. Nämlich, du trägst um deinen Hals ein Kreuz aus Taizé. Und da würde mich interessieren, warum trägst du das und inwiefern hat das eine spirituelle Komponente?
Ich trage das tatsächlich, ich glaube, also nicht genau das, aber ein Taizé-Kreuz, seit ich zum ersten Mal in Taizé war, weil ich es ein wunderschönes Symbol finde. Wer das Taizé-Kreuz kennt, das ist so eine Mischung aus Kreuz und Taube. Das heißt, da ist sowohl das Kreuzzeichen drin, ganz zentrales Symbol für uns im christlichen Glauben, als auch eben die Taube mit Heiliger Geist und Begeisterung als, ja, und auch Friedenssymbol. Ich habe sie in verschiedenen Farben, sodass ich sie anpassen kann, je nach dem, was ich an sonstigen Kleidungsstücken trage. Und es ist für mich, ja, eine schöne Erinnerung immer wieder. Ich bin so jemand, der gerne mit Dingen rumspielt und von daher ist es praktisch, so eine Kette am Hals zu haben, mit der man immer mal spielen kann und dann auch ganz bewusst zu fühlen, da ist das Kreuz. Eventuell auch, je nach Situation, mal zurückzudenken an Momente, in denen ich in Taizé in der Kirche saß, gebetet habe, gesungen habe oder in der Stille war und Gott da erlebt habe. Für mich also eine fühlbare Erinnerung am Hals.
Danke. Und Michael, wie bewertest du Kreuzketten?
Oh weia.
Ich glaube, ich wäre früher tatsächlich sehr viel ungnädiger gewesen. Ich weiß, dass wir in der Jugendarbeit im CVM gelegentlich gesagt haben, weil das Kreuz so als modischer Artikel nur gehandelt wurde. Und man sieht ja auch, wenn man manchmal Prominente sieht, dass sie ein Kreuz tragen und fragt sich dann, was sagen sie damit eigentlich? Oder ist das einfach nur ein Stück Mode? Und der böse Satz damals in der Jugendarbeit war, ist dir eigentlich klar, dass du eine Guillotine um den Hals trägst? Inzwischen finde ich, ist das ein bisschen zu robust und unbarmherzig gegenüber denen, die ein Kreuz tragen. Und ich finde, wenn man es bewusst tut, so wie Kaya das gerade erzählt hat, ist das was sehr Gutes. Als Zeichen nach außen, aber auch als Zeichen an mich selber. Wir haben übrigens bei Greifbar in Greifswald etwas anderes gehabt, nämlich einen Ring. Und diesen Ring trage ich bis heute. Und jeder, der getauft wurde, bekam ihn. Das ist ein silberner oder goldener Ring, der anschließt an die Geschichte vom Herrn der Ringe von Tolkien, aber eben nicht mit der Inschrift, die dort drin steht. Ja, das ist ja eine sehr dunkle Inschrift, die im Grunde an das Böse kettet, sondern bei uns steht drin, one son to find them, one son to save them. Also ein Sohn, der sie findet und ein Sohn, der sie rettet. Und es erinnert die Getauften und jetzt auch eben mich, trage diesen Ring täglich, daran, wer unser Heiland und Retter ist. Und ich finde solche äußeren Zeichen, die für uns Protestanten nicht ganz so naheliegend sind wie für katholische und orthodoxe Christen, sind was Gutes. Also ich habe vor meinem Schreibtisch steht ein Kreuz im Fenster. Und die manchmal etwas auch von ernsten Christen bespöttelte Dekoration in der Oster- und Weihnachtszeit hat ja Botschaft, hat Erinnerung. Und wenn sie nicht einfach nur purer Kitsch ist, erzählt sie die Geschichten nach.
Und selbst daher, Kitsch erzählt manchmal Geschichten nach.
Ja, danke, ich nehme den Rüffel nehme ich an. Der ist berechtigt. Und ich denke, es wäre gut, das auch für andere Zeiten im Jahr zu haben. Jetzt nicht überbordend und alles vollstellend, das mag ich jedenfalls gar nicht. Aber so gezielte, dezente Hinweise auf etwas, das wir gerade feiern. Finde ich ausgesprochen sinnvoll. Die Taufkerze, habe ich ja schon genannt, gehört dazu und anderes.
Was ich auch schön finde als punktuelles äußeres Zeichen ist, dass sich zu bekreuzigen im Gottesdienst zum Beispiel, wenn der Segen gesprochen wird im Namen des dreieinigen Vaters. Das kommt ja auch eher aus der katholischen Tradition, aber es spricht nichts dagegen für Protestanten, das auch zu nutzen. Und das Schöne ist, dass es eben in dem Moment etwas ist, wo ich auch nach außen zeige, ja, ich stelle mich unter dieses Kreuz.
Naja, und also wir empfinden es als eher katholisch, weil das Kreuzzeichen dort eine erheblich größere Rolle spielt. Wir haben es im Gottesdienst auch, jedenfalls in lutherischen Gemeinden. Reformierte Gemeinden sind da zurückhaltender. Aber der Segen am Ende wird mit dem Kreuzeszeichen versehen. Ebenso bei der Taufe schlagen wir das Kreuz über den Elementen beim Abendmahl. Schlagen wir das Kreuz. Und der Luther hat auch sich selbst bekreuzigt und empfiehlt es auch. Und ich kann nicht erkennen, dass das was Katholisches ist, sondern ich bezeichne mich, signare, segnen mit dem Kreuz und stelle mich unter das, was auf Golgatha passiert ist. Und ich finde, dass es etwas sehr Evangelisches ist oder etwas ganz Ökumenisches.
Was hältst du von Bibelversen, die auf schönen Metallplatten oder Postern, Postkarten aufgehängt werden? Das sind ja auch äußere Zeichen, die dann auf dem Kühlschrank hängen oder am Bildschirm vom Arbeitsplatz.
Absolut. Wir haben gerade einen Pilgergottesdienst gefeiert bei uns und der hatte das Thema Freiheit. Es war am 9. November, da war das Thema Freiheit irgendwie so ein bisschen naheliegend. Und dazu hatten wir als Bibelwort, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und dann haben wir gesagt, dafür besorgen wir ein Kärtchen. Es gibt ja Verlage, die alles irgendwie drucken. Und auch diesen Bibelspruch fanden wir dann bei einem Verlag und haben für alle, die an diesem Pilgergottesdienst teilgenommen haben, solch ein Kärtchen gehabt. Und es war interessant zu sehen, wie das die Menschen in der Gemeinde so aufgenommen haben und dann auch gesagt haben, oh, das hänge ich mir zu Hause an den Kühlschrank oder das lege ich mir auf den Tisch oder das lege ich mir in mein Buch, das ich gerade lese. Und so diese stehende Erinnerung an etwas, das mir doch etwas bedeutet hat, wo mich etwas erreicht hat innerlich, finde ich extrem hilfreich. Weil wir werden von vielen, vielen Worten und Botschaften den ganzen Tag befeuert und dann gelegentlich nochmal einen Schritt zurückzutreten, auf den Kühlschrank zu gucken und zu sehen, ah ja, Moment, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Jawohl, auch über die Mauer, die mir sich gerade im Alltag aufbaut vor mir.
Ich habe das auch noch als... Heißt das da auch Bildschirmhintergrund auf dem Handy? Heißt das da Bildschirm? Also auf jeden Fall so, dass ich...
Screensaver.
Ja, genau. Das jetzt halt auf Deutsch. Wenn ich mein Handy in die Hand nehme, habe ich da auch direkt nochmal eine Erinnerung mit einem bestimmten Bild oder einem Vers, je nachdem. Ich kenne das auch von anderen mit Versen, die nochmal dran erinnern. Hast du noch sowas, Benny, wo du sagst, das wurde jetzt noch nicht genannt oder etwas, was dir besonders wichtig ist?
Also das Kreuzzeichen ist was ich schätze. Ansonsten fällt mir gerade nichts bei mir ein, aber mir ist noch das Thema Tattoos eingefallen. Mhm, ja. Das ist ja auch eine Form von äußerem Zeichen. Und was diese äußeren Zeichen ja verbindet, ist das, was man in sich trägt, wovon man überzeugt ist, dass man das nach außen kehrt und irgendwie oder sich als Erinnerung als Denkstütze in sein Umfeld packt, wie zum Beispiel so eine Postkarte. Oder eben zeigen will, ich gehöre dazu. Ich zeige, ich bin Christ. Michael, da würde mich jetzt noch deine Meinung zum Thema christliche Tattoos interessieren.
Ja, bei den Tattoos muss man sich nur immer eine Frage stellen. Finde ich das in 15 Jahren immer noch gut? Und ist dann gerade das, also beim Tattoo ist so das Dauerhafte ein bisschen mein Problem. Ich habe da keine grundsätzlichen moralischen Probleme mit Tattoos, warum sollte man auch? Obwohl ich zugeben muss, dass ich immer ganz dankbar bin, wenn ich mal einen Fußballer sehe, der nicht über und über bemalt ist. Aber das ist eher eine ästhetische Frage. Aber wenn man ein Tattoo ist, glaube ich, eine sehr ernste Entscheidung, zu sagen, das ist jetzt so zentral und ich habe das geprüft für mich und ich bin mir gewiss, das ist ein Lebenswort oder ein Lebenssymbol. Mhm. Und dann, why not?
Ja.
Wie gesagt, aber das ist wirklich eine Frage der bürgerlichen Ästhetik und hat keine theologische Qualität. Ich finde immer, dezent ist hübscher als flächendeckend. Aber das ist bürgerlich, das gebe ich zu.
Dann machen wir mal unser symbolisches Handeln und schlagen unser Erkenntnistagebuch auf. Benny, was schreibst du heute auf?
Ich schreibe mir zwei Sachen auf. Das eine ist etwas, was du gesagt hast, Michael, relativ am Anfang von unserem Gespräch, dass in der Begrüßung, also am Anfang vom Gottesdienst im Votum, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, eine Tauferinnerung steckt. Das will ich mitnehmen, wenn ich jetzt demnächst wieder Gottesdienste feiere, dass ich mich an meine Taufe erinnere. Das zweite ist etwas, was du gesagt hast, Kaya. Als du über das Kreuz gesprochen hast, da hast du das Wort begeistert in den Zusammenhang mit Heiligen Geist gesteckt. Und das hat sehr gut gefallen. Naja, dass ich das auch mitnehmen will, begeistert zu sein vom Heiligen Geist. Michael, hast du noch eine Ergänzung?
Na, es gibt ein Zeichen, das wir noch nicht genannt haben, von dem wir in der Bibel selber lesen, dass wir es als Erinnerungszeichen wahrnehmen sollen. Das ist nicht das Kreuz, das in den Landschaften steht, das auch, sondern es ist etwas, ein Naturphänomen, nämlich der Regenbogen. Mhm. Und der Regenbogen hat nun ganz viele, auch in unserer Zeit ja sehr viele verschiedene Assoziationen, an die man dabei denken kann. Aber ich finde, es ist trotzdem, egal wie man zu den anderen steht, etwas sehr Sinnvolles zu sagen. Immer wenn ich einen Regenbogen sehe, denke ich an Gottes Treue zu dieser Welt und dass er versprochen hat, es soll nicht aufhören, Hitze und Kälte, Sommer und Winter und so weiter. Und darauf kann ich mich verlassen. Der Regenbogen ist so eine kleine Naturinszenierung aus der Regie Gottes, die mir jedenfalls ganz besonders gut gefällt. Wir haben hier oft über dem Maintal einen doppelten Regenbogen. Und dann gehe ich immer raus auf unseren Balkon und bleibe einen Moment da stehen und sage, danke. Danke für deine Treue.
Schön. Das erinnert mich auch an deinen Einführungsgottesdienst, Kaya. Da hast du auch über den Regenbogen gepredigt. Wahrscheinlich hat der Michael das von da.
Ganz sicher.
Und jetzt sag
das
noch
wage
was.
Ich zu bezweifeln.
Sag doch, was du aufschreibst in dein Erkenntnistagebuch, Kaya.
Ich bin bei einem Satz hängen geblieben, den du, Michael, zwischendrin gesagt hast, dass alles, was wichtig in unserem Leben ist, Gestalt gewinnen will und soll. Und da noch genauer drüber nachzudenken, wo kann das noch passieren? Also so ergänzende Sachen, wie Benny eben aufgezählt hat, wo er sich das jetzt nochmal neu vor Augen führen will. Wie kann das auch sonst im Leben Gestalt gewinnen? Und wie können wir da auch zu anregen, ganz praktisch, dass andere sich da auch Gedanken drüber machen, was ihnen wichtig ist und dass das auch sichtbar ist. Das nehme ich auf jeden Fall von heute mit. Welche Elemente, Symbole, Erinnerungszeichen sind euch wichtig, die ihr uns zugehört habt? Was haben wir vielleicht auch völlig vergessen und sollte unbedingt noch genannt werden? Teilt es uns gerne mit. Ihr findet uns im Internet unter praktisch-theologisch-kirche.de, falls ihr in Kontakt treten wollt oder noch anderes wissen wollt über uns, über die anderen Folgen und Co. Erzählt auch gerne weiter davon, damit andere eben auch ihre Symbole finden können, ihre Erinnerungen an das, was in unserem Glauben wichtig ist, sichtbar machen können. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, wie wir besser werden können, dann lasst uns das bitte wissen, damit wir weiter lernen können. Damit verabschieden wir uns und freuen uns darauf, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal.
Ade.
Ciao.